leichte Cocktailmusik in der Race Week, was das zu bedeuten hat und wie der Marathon am Wochenende schon auf Philipp wirkt. Das alles im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, ihr Lieben, ich nehme euch mit in diese leicht jazzige Atmosphäre im Speisesaal 2 meines kleinen Triathlon-Camps. Diesmal nicht im Foyer, also keine spielenden kleinen Kinder und Billardkugeln im Hintergrund. Warum das? Weil heute war ein sehr, sehr langer, aufregender Tag für alle Beteiligten. Und meine Mitguides haben schon dem alkoholhaltigen Hopfengetränk Genüge getan und hatten sich vorgenommen, jeder einmal Hallo zu sagen während unserer Aufnahme. Das, ihr Lieben, wollte ich euch gerne ersparen. Ja, es sind alles nette Menschen, aber die jetzt einfach nur so fernmöglich kennenzulernen, ist jetzt nur der halbe Spaß. Ne? Deshalb, Philipp, ja, sei froh, dass du zu Hause sitzt. Das kann auch mal ganz schön sein.
Ralf, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, so Aufnahmen, wie wir es auch schon letzte Woche hatten, stelle ich mir aus deiner Position raus echt ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor, weil man natürlich ja irgendwie einerseits sich auf das Gespräch konzentrieren möchte, was wir hier haben, und andererseits, wenn da natürlich im Hintergrund Leute rumlaufen und Lärm machen und vielleicht sogar irgendwie versuchen, mit einem zu sprechen, ist extrem schwierig, da sozusagen konzentriert zu bleiben. Insofern hast du da auf jeden Fall aktuell echt durchaus erschwerte Aufnahmebedingungen auf Mallorca. Und du warst heute ja auch schon ziemlich lange unterwegs auf dem Rad, muss man ja auch noch sagen. Also du, weiß nicht, wie lange wart ihr unterwegs? 8 Stunden, aber das war, glaube ich, inklusive Transport, ne?
Ja, also heute, das nennt man ja, oder man verbrämt das ja dann als Königsetappe. Ja, das hat auch so ein bisschen was davon, weil tatsächlich Leute heute Distanzen oder einfach länger auf dem Rad verbracht haben, wie noch nie in ihrem Leben. Ja. Und dann wird natürlich in unterschiedlichen Leistungsklassen gefahren. Jetzt kann man sich das als Läufer schwer vorstellen, weil man ist ja nie so lange unterwegs. Es sei denn, man macht Trailrunning oder so wie Marina, den Barclay oder ähnliche Späße. Tatsächlich haben wir auch eine sehr gute Schwedin als Begleitung hier im Camp. Die ist heute, glaube ich, 65 Kilometer oder sowas getrailt. Ne? Also das ist auch ziemlich anspruchsvoll, weil immer mit Höhenmeter.
Krass.
Ja, und heute sind wir zwischen 120 und 170 Kilometer gefahren. Aber weil das ja ein bisschen Spaß machen soll, halt in den Berg. Ja, und das geht halt bis die Passstraße oder der Tunnel, wo es dann drüber geht, ist so 880 Meter hoch, aber praktisch von ganz unten. Ja, also wir hatten dann heute 2000 Höhenmeter, die stärkste Gruppe hatte 3000 Höhenmeter. Wir waren jetzt knapp 6 Stunden im Sattel und die anderen waren dann sowas um die 7,5 Stunden im Sattel. Also das ist schon ordentlich.
Ne? Die Dimensionen, die ich mir gar nicht vorstellen kann.
Weil wenn man das dann wirklich als Grundlage fährt, ja, also ich hatte zum Beispiel heute einen Durchschnittspuls von 111, glaube ich, ja, dann ist das natürlich ein immenser Trainingsreiz, den man da setzen kann. Ja, und das ist halt ja der Sinn. Aber tatsächlich haben wir das Ganze vorgezogen. Deshalb hatten wir ja in dieser Woche auch wirklich Probleme, uns die Stunde, die wir haben, aus den Zeitplänen zu saugen, weil das Wetter schlechter werden soll. Und heute war ein fantastischer Tag. Also insofern erstmal alles richtig gemacht. Ne? Aber da habe ich dich ja ein bisschen in Stress gebracht in deiner Race Week. Ja,
also es ist natürlich, also ich meine, klar, wenn man irgendwie 6 Stunden Rad fährt, dann ist, also leuchtet auch mir als absoluter, wie soll ich sagen, Noob in der Hinsicht, also Newbie, ich habe da keine Ahnung, keine Erfahrung. Ich kann mir nur vorstellen, 6 Stunden möchte man nicht im strömenden Regen fahren. Wenn man es vermeiden kann. Insofern, das ist natürlich total smart, das dann so zu lösen. Andererseits, genau, wie du schon sagst, das ist natürlich immer so ein bisschen, Race Week ist immer ein bisschen busy, insofern, dass man zwar eigentlich nicht mehr viel trainiert, aber gefühlt halt zugetaktet ist mit 5000 gefühlt, naja, das ist übertrieben, aber durchaus der ein oder anderen Interviewanfrage nochmal zu dem Rennen oder Vorgesprächen. Tatsächlich dein Kollege Willi Haag möchte morgen auch nochmal mit mir sprechen. Tim Tonder hat schon mit mir gesprochen. Die sprechen aber nicht miteinander. Nee, Spaß, ich weiß nicht. Also ich glaube, die wollten einfach unabhängig voneinander mal kurz noch mit mir quatschen, weil die ja, glaube ich,
die gleichen das nachher ab, damit sie dann wirklich wissen, was die Wahrheit
ist. Ich mache einen Test. Ich werde einfach Willi werde ich einfach morgen was komplett anderes erzählen wie Tim und dann gucken wir mal, ob das irgendwie auffällt oder so. Nein, ich glaube, die sind natürlich in unterschiedlicher Rolle im Einsatz, deswegen macht das ja auch mal Sinn.
Genau so. Genau so, ja. Der eine kommentiert, also Willi wird das ganze Rennen kommentieren und Tim ist meiner Ansicht nach auf dem Motorrad.
Motorrad vermutlich. Also weiß ich jetzt auch nicht, aber hätte ich es mal so angenommen und dementsprechend macht es ja auf jeden Fall Sinn, dass man mit beiden auch mal gesprochen hat, zumal ich ja Tim auch schon echt lange kenne. Und der hat sich auch schon, weiß gar nicht, haben wir telefoniert, letzte Woche, glaube ich, schon mal. Also ja, auf jeden Fall, das ist das eine. Dann hat man natürlich noch ein paar Sachen vorzubereiten. Und ja, irgendwie die Woche ist trotzdem ziemlich busy. Wie du siehst, habe ich es heute nicht zum Friseur geschafft, weil der, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Corona ist, er hat es nicht spezifiziert, aber ich dachte mir, wenn er schon sagt, ihm geht's nicht gut, habe ich gesagt, im Zweifelsfall verzichte ich auf meinen Haarschnitt. Ich möchte jetzt hier kein Risiko eingehen. Ich bleib mal doch zu Hause, beziehungsweise ich war dann schon in der Stadt natürlich. Und klar, Physio macht man natürlich nochmal, man pflegt nochmal ein bisschen mehr als sonst. Ich werde auch Donnerstag nochmal zu meinem Physio vorbeischauen, dadurch dann ein bisschen später anreisen, als ich das jetzt ursprünglich mal vorhatte. Ja, deswegen ist dann momentan noch ein bisschen was im Fluss und ja, dann hast du so ein paar Sachen, die du noch irgendwie besorgen willst, was du dir mitnehmen willst. Klar, Hamburg ist jetzt nicht Iten, im Zweifelsfall kann man sich dort auch nochmal was besorgen, aber der Klassiker,
Ich glaube, es gibt Geschäfte in Hamburg. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube schon, ja.
Könnte sein. Nein, aber ich sag mal, wenn man natürlich so eine innere mentale To-Do-Liste hat, dann will man ja trotzdem versuchen, ein paar Sachen vorher schon mal abzuchecken. Zum Beispiel bestimmtes Wasser kaufen für die Leute, die auf Morten setzen als, wie soll ich sagen, Race Fuel. Klar, es wird, weiß gar nicht, was an der Strecke ausgeschenkt wird in Hamburg, aber in meinen Flaschen wird das natürlich drin sein und dementsprechend muss man eben auch ein Wasser jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt habe ich die Packung nicht auswendig drauf, aber ein Wasser haben, was, glaube ich, einen relativ geringen Calcium-Wert hat, damit sich das optimal löst. Und ich will jetzt keine Werbung machen für verschiedene Wässer, aber es gibt natürlich Wässer, wo man weiß, das ist da relativ entspannt und dann muss ich das jetzt nicht in Hamburg rumschleppen, sondern kann ich mir das hier noch besorgen und so ein paar Sachen hat man natürlich noch im Hinterkopf, weil, wie gesagt, ja, Training ist so jetzt sonst durch eigentlich.
So die Haken auf der To-Do-Liste, die tun ja auch gut, ne?
Wenn man fühlt da keine sich besser an. Hat, ne? Ja, voll. Also du willst ja irgendwie auch nicht dann dahin fahren, auch wenn man zwar dann natürlich 2-3 Tage vorher da ist, ist jetzt nicht super stressig, aber irgendwie fühlt sich besser an, wenn man die meisten Sachen zu Hause hat. Also wenn du deine Race-Bottles alle beisammen hast, die werden jetzt gerade nochmal hier gespült, ne? Auch Lifehack. Ich weiß, für euch zu Hause ist das natürlich jetzt nicht so interessant, weil ihr meistens ja dann irgendwie doch eher auf die Verpflegung am Streckenrand von den Veranstaltern zurückgreifen müsst, aber bei uns ist ja so, wir können eigene Flaschen nehmen. Du kriegst ja in der Regel dann von deinem Partner oder bei mir, ich sag mal, mit Morten habe ich jetzt eher so ein loses Agreement, das ist kein offizieller Partner, aber ich habe da sehr gute Kontakte zu der Marketingabteilung, sage ich jetzt mal. Und Alien schickt mir halt dann gefühlt so ein Riesenpaket mit auch Flaschen und allem Möglichen. Und die willst du auf jeden Fall einmal ausspülen, weil das Plastik riecht halt richtig intensiv. Und ich finde, das ist schon immer nicht schlecht, die einmal vorher ausgespült zu haben, bevor man die dann tatsächlich befüllt und im Wettkampf auch nutzt. Ich kann sagen, weil wir es doch schon mal hatten wir es letzte Woche oder vorletzte Woche mal mit wo hatten wir das darüber gesprochen, mit Flaschen aufsammeln, falls das jemand möchte, sozusagen als Souvenir. Ich sag mal so, ich werde am Sonntag höchstwahrscheinlich Flaschen von Morten nutzen. Die Insider werden es gleich wissen, welche Flaschen das sind. Die gibt es, glaube ich, so gar nicht zu kaufen. Also falls ihr sagt, ihr steht irgendwo bei einem Verpflegungspunkt, also wahrscheinlich irgendwo 15, 20 und so weiter, dann besteht die Chance, dass man so eine Flasche bekommen kann. Das sind diese ganz schmalen, die Elliot sonst auch im Wettkampf nutzt. Also diese, ich glaube, so 250 Milliliter sind das nur. Und die sind natürlich ein bisschen leichter und die werde ich jetzt in Hamburg ausprobieren, beziehungsweise ja.
Wo du bei Flaschen bist, ne, da sind wir dann direkt beim nächsten Lifehack, ja. Also hier gibt es auch eine Packliste, ne? Also für Leute, die ins Camp kommen, die kriegen vorher eine Packliste, was sie mitbringen sollen. Das sind alles erwachsene Menschen, ja. Also dass wir das richtig verstehen, das sind erwachsene Menschen, die schon mal Sport gemacht haben. Ja, also erwachsene Menschen kriegen eine Packliste. So, und die wissen halt auch, dass es schon mal Radtouren gibt, die ein bisschen länger dauern. Also zum Beispiel 5, 6, 7 Stunden. Und die reisen dann hier an mit einer Trinkflasche. Das ist eher, sagen wir mal, gewagt,
um es vorsichtig
zu sagen, ja.
Und die das kann man bestimmt irgendwo wieder auffüllen, aber wenn es halt nur eine Flasche ist, muss man ziemlich oft auffüllen.
Ja, genau. Und es ist jetzt nicht so wie Hamburg. Ja, man kann hier eben nicht so ohne weiteres alles kaufen. Man muss halt dann doch irgendwo hinfahren, weil es ist eine kleinere Gemeinde hier. Es hat auch relativ viel zu. Ja, also Mallorca hat schon auch gelitten in den letzten 2-3 Jahren unter der ganzen Reiseeinschränkung und Lockdowns. Wir hatten ja hier auch relativ heftige Lockdowns in Spanien. Viele kleine Shops sind einfach gar nicht mehr da. Ja, und dann stehen da halt erwachsene Männer und Frauen. Ich habe nur eine Flasche. Ja, und so viele Flaschen haben wir jetzt, wir haben schon ein paar, aber nicht so viele, dass jetzt alle sich die zweite Flasche kaufen. Das ist dann schon interessant manchmal, ne? Dass man so denkt, okay, man könnte eigentlich mal darüber nachdenken, dass man ein bisschen was trinken muss, ja, und nicht andauernd anhält, weil es ist jetzt auch nicht so, dass man in den Bergen hier, da gibt es ja nicht viele Gemeinden. Ja, da, wenn du den Putsch, den wir heute hochgefahren sind, da fährst du so roundabout eine Stunde den Berg hoch, da ist natürlich gar nichts. Da ist herrliche Natur, Felsen, Landschaft.
Ich stelle mir vor, Blicke. Da gibt es doch bestimmt ein gutes Quellwasser, was vom Berg irgendwo runterläuft, was man so
das gäbe es schon, aber das ist natürlich dann eine Klettertour mit Handschuhen, auch jetzt nicht die First Choice.
Nee, ja. Das kannst du auch klingen, ja.
Ja, dann gab es tatsächlich oben auf dem Berg dann eine Verpflegungsstelle, die wir da organisiert haben. Ja, da gab es dann halt alles wieder, aber da musste ich auch erstmal hinkommen.
Ja? Vor allem, wenn du irgendwie wirklich sehr durstig bist oder einen Hungerast bekommst im Anstieg, das ist halt dann auch keine Freude, weil...
Genau so. Ne? Also deshalb, wenn ihr eure Packliste macht fürs kommende Wochenende, wo immer es euch hintreibt, ob nach Hamburg oder zu längeren Radfahrten oder whatever, ja, nimmt mal ein Fläschchen extra mit. Das kann ich sagen.
Das ist tatsächlich in Kenia auch so, ne? Also wenn du, also ich sag mal, okay, wenn du jetzt vielleicht, lass mich überlegen, okay, wenn du jetzt sagst, du bist kein Marathonläufer, aber selbst dann, du kaufst halt dort, du kannst natürlich in den Camps in der Regel Wasser kaufen in großen Kanistern, aber die sind ja jetzt nicht praktikabel, dass du so einen 10-Liter-Kanister so beim Essen trinkst, sondern die füllst du ja dann irgendwie um in deine Radflaschen, sag ich mal, oder Sportflaschen. Aber klar, für die Marathonläufer auch das. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch in Kenia mindestens 3 Flaschen dabei, weil 2 brauchst du fast bei einem 40er so zum Trinken und dann willst du ja wahrscheinlich auch nochmal was trinken, wenn du fertig bist, vielleicht was Neutrales einfach. Deswegen 3 Flaschen, ja, sind eigentlich schon sinnvoll auf jeden Fall.
Ja, und bei dem Stichwort schnell auflösen, sind wir ja schon bei unserem ersten Partner für heute, also unserem Bestzeit-Podcast-Partner, bei AG1 von Athletic Greens, weil das ist ja eine Geschichte, die auf jeden Fall da hervorzuheben ist. Es löst sich fantastisch auf. Ja. Eine der Attribute, die mich halt auch immer wieder begeistert, als Unterstützung einer sehr, sehr guten Ernährung, die man ja hier bei solchen Belastungen sowieso machen muss. Ja, also klar. Wir haben natürlich x-mal hier darauf hingewiesen, Leute, esst gescheit, auch jetzt die Nachverpflegung und so weiter und so weiter. Ja, und dann kannst du halt noch ein kleines Add-on machen als Unterstützung, der normalen Immunabwehr, der normalen Regeneration, der normalen guten Grundernährung. Dann bist du mit AG1 weit vorn.
Auf jeden Fall. Also du hast es ja sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. 1-2 Anfragen hatten wir mal da dazu, zu der ganzen Thematik, was ist, wenn man sich gesund ernährt. Also gesunde Ernährung ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, was wir jetzt in dem Kontext vielleicht nicht immer betont haben, weil es für uns auch selbstverständlich ist, dass man sich als jemand, der intensiv Sport treibt, logischerweise schon mal gesund und ausgewogen ernähren sollte. Aber klar, je nachdem, wie sehr man seinen Körper fordert, entweder durch Sport oder weil man irgendwie einen stressigen Alltag hat, ist es natürlich trotzdem nicht verkehrt, etwaige Nährstofflücken zu schließen. Und dafür gibt es beispielsweise, wie du schon gesagt hast, AG1 von Athletic Greens, was eben 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen enthält. Und dementsprechend Immunsystem, Energieaushalt, Muskelerholung, geistige Fitness und noch vieles mehr unterstützen können. Es ist super easy in der Handhabung, sag ich mal. Also ich meine, das ist so ein Ding, das passiert bei mir morgens schon vor dem Frühstück. Du haust dir da dein Wasser in den Shaker und dann einen Löffel von dem Pulver und dann hast du da in 60 Sekunden das angerührt und ist für mich mein Start in den Tag, der sich in den letzten halben Jahr inzwischen schon auf jeden Fall bewährt hat. Und über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit bekommt ihr eben nicht nur den Monatsvorrat AG1, sondern ihr bekommt on top eben auch noch diesen Shaker, von dem ich gerade gesprochen habe, eine coole und praktische Aufbewahrungsdose und zusätzlich noch einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs, die zum Beispiel ich jetzt auch wiederum mitnehmen werde, wenn ich halt jetzt 4, 5, 6 Tage in Hamburg bin, brauche ich nicht die ganze Dose mitnehmen, sondern nehme mir die 5 Travel Packs mit und bin da gut versorgt. Also schaut gerne rein, www.athleticgreens.com/bestzeit.
Sag mal, und gibt es sowas wie, das muss ich unbedingt am Abend vor meinem Marathon essen? Also so ein Lieblingsessen, ein Soul Food oder weil dieses Classic Carbo Loading, das findet ja eigentlich die Tage vorher statt schon, ne? Also spätestens ab heute, morgen, wie auch immer, ne?
Genau, also sagen wir mal, für die Vertreter, die jetzt nicht auf eine Saltin-Diät setzen, und dazu gehöre ich nicht, das führt jetzt aber zu weit, ich glaube, wir haben es eh schon im Podcast bestimmt schon mindestens einmal angerissen, was eine Saltin-Diät ist, also dass man erst versucht, so die Kohlenhydratspeicher komplett zu entleeren, weil in der Theorie dann eine, ja, wie soll ich sagen, ein Hyperloading stattfinden kann, dass die Muskeln mehr Glykogen speichern. Bin ich kein Freund von, aus verschiedenen Gründen. Wissenschaftliche Datenlage ist so ein bisschen umstritten, ob das möglich ist oder nicht. Plus, man macht sich halt auch sehr anfällig, indem man sich erstmal komplett leer macht.
Schlechte Laune ist noch ein anderer Punkt, die da sehr schnell hochkommen kann.
Absolut. Also ich brauche das nicht. Ich finde, man ist in einer Wettkampfwoche vor einem Marathon, wo man einfach zu viel Zeit und Energie reingesteckt hat. Und in der Regel, das wissen wir alle, die schon Marathons gelaufen sind, läuft in so einer Vorbereitung ja nicht immer alles super und alles glatt, sondern man kämpft sich da ja auch irgendwie durch. Und es ist ja schon mal ein erster Erfolg, überhaupt dann an so einer Startlinie stehen zu können nach so einer langen Vorbereitung. Da brauche ich jetzt nicht in der Woche vorher, wo man dann ja auch schon ein bisschen angespannt ist und keine Ahnung, muss man sich da nicht noch selbst geißeln. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt der entscheidende Faktor am Ende ist, sondern ich glaube, das sind halt doch die 3 Monate Training, die hoffentlich dann auch dementsprechend gut gelaufen sind vorher. Insofern hast du natürlich vollkommen recht. Also klar, die Tage jetzt zu, was haben wir morgen, heute ist Dienstag, also morgen ab Mittwoch, ist schon noch mehr als sonst darauf geachtet, dass man wirklich auch viele hochkalorische Sachen zu sich nimmt.
Ich empfehle ja immer Kuchen an der Stelle. Ja, Kuchen kann man nie schaffen.
Sensationell. Kuchen, Schokolade, all solche Dinge jetzt nicht nur, aber als Zusatz sind auf jeden Fall top. Genau, es geht darum, so möglichst viele Kohlenhydrate wie möglich aufzunehmen. Und ich bin jetzt jemand, der ich bin jetzt nicht so festgelegt, dass ich sage, wenn es das und das nicht gibt am Vorabend des Rennens zum Beispiel, dann kann das nichts werden am nächsten Morgen. Ich bin aber jemand, der tatsächlich sehr gerne Reis isst, was ja jetzt auch kein Problem ist. Es gibt fast in jedem Race-Hotel, wo wir sonst üblicherweise sind, in dem Buffet logischerweise. Und kann man ja auch sonst in fast jedem Restaurant in irgendeiner Form bekommen. Nudeln, ja, sind auch super, kommen auch die Tage vorher sicherlich viel zum Einsatz. Reis hat aber, glaube ich, noch ein bisschen bessere Kohlenhydrate. Kartoffeln sind nicht schlecht. Und dann macht man da eigentlich nichts verkehrt. Ich würde es zum Beispiel an einem Vorabend von einem Rennen jetzt nicht unbedingt mir noch einen riesen Steak oder irgendwas reinballern, was halt super schwer zu verdauen ist. Aber ein Stück, was weiß ich, wer sagt, er möchte das jetzt nicht nur die blanken Kohlenhydrate reinschaufeln, da ist es auch okay, wenn man natürlich logischerweise ein bisschen Gemüse dazu isst oder vielleicht auch ein Stück Fleisch oder Fisch, keine Ahnung, damit es halt wie eine normale Mahlzeit aussieht und nicht nur so ein Berg von Kohlenhydraten ist. Ich bin eigentlich so mit so Gemüse, Curry, ja, bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren, muss ich sagen.
Ja, also ich habe gestern Abend einfach ganz klassisch 2,5 Runden am Nachtischbuffet. Das hat super gepasst.
Auch super.
Nee, aber tatsächlich, der nächste Punkt, also erstmal ist ja vorher einfach vernünftig die Kohlenhydrate. Ja? Je besser, umso besser. Ja, völlig überraschend, je besser, umso besser. Ne? Könnte ein T-Shirt sein. Und dann kommt ja noch die zweite Frage, was esse ich morgens? Ne? Weil das ist ja auch so eine Kiste. Ja, das haben wir natürlich heute auch das Thema. Ja, weil was isst du dann morgens? Nicht viel Zeit. Der Bus wartet halbe Stunde. Ja, so, was machst du? Und da sollte man nach Möglichkeit nicht Sachen haben, die den Magen belasten. Ja, also zum Beispiel Vollkornbrot oder ein fettes Müsli oder, ja, weil man das relativ lange verdaut. Und das ist nicht so ideal, wie sich das erst anhört. Das ist im Rest des Jahres vielleicht eine sehr, sehr coole Idee, aber da eher nicht. Ja? Und es ist dann manchmal ganz einfach, ja, Toastbrot mit Honig, Marmelade, whatever. Ja? Hier gibt es einen überdimensionalen Eimer mit so einer Pumphalterung, Nutella. Direkt neben den Pancakes.
Okay, ja. Wow.
Da kannst du dir vorstellen, was da los ist. Ja, hauen und stechen um diesen Rieseneimer. Ja. Nutella ist nicht mein Favorite, deshalb bin ich da gar kein Opfer. Aber ich kann da immer zuschauen und Fotos machen, weil es ist Wahnsinn. Wie sieht die Menschen, als gäbe es morgen keins mehr. Ja, aber es gibt es morgen wieder.
Und als ob das so was ganz Exotisches wäre, was es nur auf Mallorca gibt.
Es gibt es nur auf Mallorca, nur dort. Ja, deshalb muss man da stehen und ein Messer dabei haben. Ja, damit man, also es ist manchmal auch schon lustig. Ja, also so Menschen können manchmal auch schon schräg sein. Ja, das ist so. Ja, gerade beim Essen. Ja, als gäbe es wirklich morgen nichts mehr. Ja, und dann also natürlich unterwegs, Gels, aber eben auch ruhig mal anhalten. Das kann man ja, wenn man auf dem Rad nicht so eine hohe Pulsfrequenz hat, ne? Habe ich ja gesagt, so 110, das ist ja nix, ja. Selbst wenn du einen Berg hochfährst, da hatte ich in Teilen mal 135 oder sowas. Das ist ja, das habe ich beim Laufen, wenn ich loslaufe. Nee, vorher schon aus Angst. So. Da unterscheiden sich natürlich Radfahren und Laufen doch wirklich in Grundpfeilern. Oh, Leute, jetzt müsst ihr euch das Bild vorstellen. Ja, das Bild ist nämlich, dass meine Frau gerade kommt vom Dessertbuffet.
Das sieht verlockend aus, ja.
Und mir einen Teller hochbeladen mit 1, 2, 3 Stücken Kuchen gebracht hat. Unter anderem ein Carrot Cake, ein Tarta di Manzana, also dieser klassische mallorquinische Apfelkuchen, ganz flach. Ja, schmeckt fantastisch. Okay, Philipp, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt weiter.
Aufnahme wird beendet. Reicht doch. Wir haben 20 Minuten aufgenommen. Muss mal reichen.
Es ist jetzt ein bisschen schwierig, dass ich das jetzt nicht währenddessen esse. Aber ich schaffe das. Ich schaffe das.
Also, was man vielleicht noch den Leuten mitgeben kann, das ist jetzt aber auch keine Raketenwissenschaft. Und ich glaube, die meisten, die ja hier zuhören, sind ja schon auch viele, zumindest viele, ja auch erfahrene Läuferinnen und Läufer. Da muss jetzt nicht jeder einen Marathon gelaufen sein. Ist ja egal, ob ihr auch mal bei einem 10-Kilometer-Lauf oder wie auch immer gestartet seid. Ich würde generell bei jeglicher Art von Wettkampf zumindest, würde ich jetzt keine großen Experimente am Wettkampf morgen machen, sondern irgendwie das essen, womit ihr euch auch sonst so bei euren, bei eurem Training, bei den vielleicht intensiveren Geschichten, die ihr gemacht habt, irgendwie gut gefühlt habt, wo ihr gesagt habt, da merke ich jetzt nicht, dass es mir schwer im Magen liegt oder sowas. Ich glaube schon, dass beim Radfahren, hast du ja schon gesagt, Ralf, natürlich, gerade wenn man sehr lange fährt, das natürlich entscheidend ist, auch unterwegs mehr also zuzuführen. Und ich glaube, dass man natürlich auch beim Radfahren, ja, gefährliches Halbwissen, kann ich jetzt nicht so mitreden. Ich bin noch nie länger als, glaube ich, 100 Kilometer, das längste, was ich mal gefahren bin, irgendwie auf dem Rennrad.
Das ist aber schon lang.
Also ja,
heute einige bei mir halt auch in der Gruppe, die so ein bisschen halt auch Respekt hatten vor den vielen Höhenmetern und so weiter. Ja. Mhm. Aber zwei haben halt dann gejubelt, als wir die 100-Kilometer-Marke passiert haben, weil die sind dann zum ersten Mal im Leben 100 Kilometer gefahren.
Also ich war komplett im Eimer danach, muss ich sagen. Für mich war das so eine lange, ungewohnte Belastung mal während einer langen Verletzungsphase, die dann zumindest, meine Verletzungsphasen sind nicht cool, aber zumindest Gott sei Dank in die Sommermonate gefallen ist. Du hast zwar die Saison verpasst, aber du musst es nicht wie sonst immer stundenlang Aquajoggen oder auf irgendwelchen Ergometern indoor trainieren, sondern es war dann zumindest so, dass du sagen kannst, okay, mit Rennrad kann ich jetzt draußen zumindest mal Bayern erkunden. Das ist schon auch ein geiles Feeling. Man kommt rum, man sieht Gegenden, die man sonst jetzt läuferisch nicht erreicht. Ne? So Richtung Bayerischer Wald ist man ja relativ schnell von Regensburg aus. Und ich war aber richtig, richtig im Eimer nach diesen 100 Kilometern, muss ich sagen. Ich war wirklich fertig mit der Welt.
Aber wahrscheinlich hast du auch viel weniger gegessen, als man als Radfahrer normalerweise isst.
Weil du genau, weil ich keinen Plan hatte. Ich habe mir zwei Flaschen mitgenommen, mit natürlich so
Kohlenhydratgetränk
und dachte mir so, das ist doch gut, ich habe noch einen Riegel da hinten drin. Aber wenn du das natürlich trotzdem kalorisch hochrechnest sozusagen, diese zwei Flaschen mit dem Riegel, das ist ja trotzdem gefühlt nichts. Und ich dachte mir so, die letzte, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dachte ich mir, ach du Scheiße, ich habe so also Hunger bekommen, also während des Radfahrens schon Hunger bekommen und dachte mir so, ich habe mir alles vorgestellt, was ich jetzt gleich essen möchte, wenn ich zu Hause bin. Ach du Jemine,
das ist ja dann schon Hungerast. Ja, Hungerast ist das Allerfurchtbarste, was ihr euch vorstellen könnt. Ich hoffe, dass ihr das niemals erlebt. Hungerast beim Laufen ist ja schon richtig, richtig schlimm. Ja. Ja, wenn man plötzlich merkt, okay, ich habe Hunger, ja, dann ist ja eigentlich schon alles vorbei. Auch beim Radfahren ist es ähnlich. Du hast dann plötzlich gar keine Energie mehr.
Kleinstes Blatt, kleinster Gang bei dem Anstieg am Schluss noch. Ja. Und ich dachte mir, ich komme diesen Berg nicht mehr hoch. Wirklich,
ja. Richtig, richtig traurig. Du hast einfach null Energie, um dieses scheiß Pedal rumzudrehen. Ja?
Genau.
Ich habe das zweimal erleben müssen in den Jahren, die ich das mache. Ist schon eine Weile her. Aber es ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Deshalb, ne? Gute Verpflegung ist alles.
Und sag mal, wann merkst du denn auf dem Rad, dadurch, dass man diesen Impact hat natürlich. Du hast nicht dieses, was den Magen ja sonst ein bisschen beim Laufen ja gerne mal sonst irgendwie reizt oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie es die Leute beim Ultra machen. Ich glaube, Marina hatte uns ja erzählt, dass die schon durchaus auch, da gibt es Leute, die wohl richtig essen unterwegs, weil man wahrscheinlich nicht die ganze Zeit Bock hat, sich irgendeinen Gel rein zu drücken. Aber kann ich mir jetzt wirklich gar nicht vorstellen, irgendwie zu essen, während ich laufe. Aber das ist auf dem Rad natürlich ein bisschen angenehmer. Ich glaube, eine Kaffeepause, Kuchenpause zu machen und du
spielst
5 Minuten später aufs Rad, ist kein Problem. Ne? Da kannst du einfach weiterfahren, als wäre gar nichts gewesen.
Da war heute mein zweiter Vorname wieder ganz schwer unter Dauerfeuer und unter Probe gestellt. Ne, mein zweiter Vorname ist ja Geduld, richtig.
Ah.
Ja.
Es hat lange gedauert mit dem Kuchen, haben die den noch frisch gemacht?
Nee, diesmal nicht, sondern diesmal, das war letzte Woche einmal, das war schlimm genug, nein, das ist noch schlimmer. Die Rechnung kam nicht, ich werd wahnsinnig. Oh, 25 okay. Minuten, ey. Da komme ich an meine Grenzen. Ich sag's euch, Leute, da komme ich an meine Grenzen. Ja, wenn ich bezahlen möchte, weil ich möchte gerne weiterfahren. Ja, aber das ist ja auch, es ist jetzt nicht nur so ein Eigensinn, ne, dass ich denke, ja, jetzt ich hier, ne, der Deutsche macht jetzt hier auf, ja, weiter, Rabotti, nee. Es geht tatsächlich auch um so eine physiologische Geschichte, ja. Weil wenn du länger als 20 Minuten Pause machst, ja, dann fährt dein Körper runter, ja. Und bis dahin läuft halt dieser Metabolismus einfach noch weiter, ja. Also dieser Leistungsmetabolismus des Körpers läuft schon noch weiter. Der läuft halt nach, auch wenn ihr stehen bleibt. Das ist beim Laufen so, das ist bei anderen Ausdauergeschichten auch so. Und das kann man dann nutzen, indem man eine Pause macht, aber eben nicht länger als 20 Minuten, vielleicht 25 Minuten. Und dann weiter. Das ist auch viel angenehmer, ja, weil sonst, man sackt so runter. Und das ist richtig fies, wenn man dann halt wieder los muss, ja. Und wenn das über so eine lange Distanz ist auch noch, ja, dann kann einen das mehr kaputt machen, als wenn man jetzt sagt, okay, ich halte dann vielleicht 2-3 Mal an und halte dann nur ein paar Minuten an. Ja, ich stelle mich an den Straßenrand, trinke vernünftig was, ja, esse was. Da kann es auch mal ein Sandwich sein, das ist alles in Ordnung. Aber dann weiter, ja, damit es weiter rollt. Ja, ja, damit man nicht so lange Pausen macht. Sag mal, wann merkst du denn, ob du Form hast oder nicht?
Das ist eine gute Frage. Das überlege ich gerade immer noch.
Ja, bei den Einheiten, die du jetzt machst, also da kommt jetzt ja hoffentlich irgendwie sowas wie eine Frische, aber das heißt ja noch gar nichts in Bezug auf das große Ganze, ne?
Genau, das ist das eine. Also zumindest heute meine Abschlusseinheit hat sich eher ungeil angefühlt, muss ich sagen. Die habe ich mir viel leichter vorgestellt, dass das viel fluffiger geht. Und die hat sich heute katastrophal angefühlt. Die Zeiten waren schon okay, aber es hat sich vom Feeling so richtig zäh angefühlt. Das ist aber kein Grund zur Beunruhigung. Tatsächlich, ich kann mich an ganz wenige Einheiten vor Marathon erinnern, wo man so eine letzte, in Anführungszeichen, kleine Abschlusseinheit macht, die sich richtig geil angefühlt hat, wo du sagtest, ich reiße jetzt hier Bäume aus, das wird ein Riesending. Sondern sobald das Tapering beginnt und du irgendwie runterfährst und aber gedanklich trotzdem schon beim Marathon bist. Also zum Beispiel Samstag hatte ich noch, zu meiner Überraschung, hat mir Renato noch mal einen 30er aufgeschrieben. Habe ich eigentlich nicht mit gerechnet, habe ich auch so noch nie gemacht, aber wahrscheinlich habe dann lange drüber nachgedacht. Ich glaube, er wollte, dass ich dann noch zumindest noch einmal 30 laufe, eine Woche vorher ist jetzt wirklich nicht unbedingt für jeder Mann und jede Frau zu empfehlen, sondern das hat mich jetzt überrascht. Klar, bei uns Profis, die auch einen anderen Trainingsbackground haben, ist das jetzt was anderes, weil wir auch nicht so lange, also 30er ist jetzt nicht zeitlich so wahnsinnig lange bei uns. Und ich glaube, er wollte das nochmal machen, weil wir halt, wie gesagt, ja doch ein paar Schwierigkeiten in der Vorbereitung hatten, wo jetzt nicht alles so ganz letztlich in den letzten 3 Monaten so gelaufen ist, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten und ein paar Unterbrechungen ja auch gab. Und ich glaube, er wollte einfach, dass ich nochmal einen 30er mache. Der war jetzt an sich auch nicht so wahnsinnig hart angesetzt. Ich habe ihn ein bisschen schneller gemacht, als ich sollte, was aber auch daran lag, dass es extremst windig war und es war echt schwer.
Über Rückenwind oder was?
Ja, der Rückweg schon, aber der Hinweg war so krass, dass du irgendwie halt einfach, es war so schwer, einen Rhythmus zu finden und Barbara hat mich sogar dankenswerterweise auf dem Fahrrad begleitet, obwohl es echt lausiges Wetter war. Es war relativ kalt und der Wind war vor allem, also der Gegenwind auf der ersten Hälfte, der war wirklich frostig, muss man sagen. Und es war so schwer, ein gleiches Tempo zu laufen, weil es hieß einfach nur, ich soll 25 Kilometer in 3:30 laufen. Das ist jetzt an sich jetzt kein Hexenwerk. Aber das war dann irgendwie 3:35, 3:25, 3:22 und je nachdem, wo der Wind kam, es war schwer, einen Rhythmus zu finden.
Ich hätte jetzt fast gesagt, hast du die Strecke exakt vermessen? Ja. Kleiner interner Scherz, ihr Lieben da draußen, ja. Ein paar Diskussionen im Hintergrund gibt es ja noch, aber wir wollen da vielleicht nochmal eine kleine allgemeine Bewertung später irgendwann machen, aber
vielleicht, ja, ich hoffe, ich gehe davon aus, dass die Strecke in Hamburg korrekt vermessen ist, hoffe ich zumindest, aber da mache ich mir echt keine Sorgen bei Frank Thaleiser, aber auf jeden Fall, ja, Rückweg war dann sehr entspannt mit Rückenwind und die hat sich sehr gut angefühlt, aber es ist dann oft so, dass bei mir tatsächlich die Einheit vor Marathon Mitte der Woche irgendwie, dass die sich jetzt nicht so überragend gut anfühlt, das ist aber, glaube ich, jetzt kein Grund zur Sorge und ansonsten glaube ich, dass das, was wir jetzt vor allem in den letzten 3-4 Wochen noch machen konnten, auch damit schließe ich sogar den Berliner Halbmarathon mit ein, doch am Ende des Tages noch besser war, als ich so, sagen wir mal Anfang März, als ich aus Kenia zurückkam, erwarten konnte. Ne? Also es ist ja schon so, dass dann schon dachte, puh, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, dass wir das eine geile Form entwickeln können. Ich weiß gar nicht, wann wir das noch hinbekommen sollen. Und tatsächlich waren das sonst die auch längeren Einheiten, nochmal der 35er, auch mit Jonas Fischer die Woche zuvor noch, die waren echt ganz ordentlich. Insofern bin ich verhalten optimistisch, was Hamburg anbelangt und freue mich auch drauf.
Und dann Tempomacher, sowas steht schon fest. Kennst du die dann? Hast du irgendjemanden, wo du sagst, ah, den hätte ich gerne?
Ja, jein. Also zum einen werden sich ja Johannes Mottmann und ich zusammentun. Also zumindest mein Stand aktuell ist noch, dass er das gleiche Angangstempo beibehalten möchte, was wir schon mal vor einigen Wochen besprochen hatten oder wo auch Frank Thaleiser mit uns abgestimmt hat. Und das Angangstempo ist 1,530 für den Halbmarathon. Und zu Beginn war nicht klar, wer paced. Also ich gehe davon aus, dass Global Sports irgendwelche Kenianer organisieren wollte, wie es natürlich so ist. Die Laufsportwelt ist klein. Ich habe in Berlin länger mit David Nilsson gesprochen, dem Schweden, der auch ein sehr gutes Ergebnis in Berlin abgeliefert hat. Ich glaube, er ist auch noch unter 62 Minuten geblieben. Das war für ihn, glaube ich, ein Meilenstein, weil der hatte auch letztes Jahr war sehr lange raus, und zwar nicht mit Corona, sondern der hat sich, wo waren wir? Der war in einem sehr exotischen afrikanischen Land, irgendwie mit Mo Farah bei so einem Halbmarathon. Ich glaube, in Somalia irgendwo, meine ich, oder irgendwo da, wo Mo eigentlich ursprünglich auch herkommt.
Ja, der kommt aus Somalia. Ja.
Genau, und die haben...
Nee, Quatsch. Somalia, der kommt aus dem Sudan, oder?
Oder Sudan. Könnte sogar Sudan sein, ja.
Also, jetzt sind wir wieder beim ganz gefährlichen Viertelwissen angelangt.
Ja, ich müsste das mit David wahrscheinlich googeln, aber auf jeden Fall, David Nilsson hat sich dort Malaria eingefangen. Und das war ein Ding, was ihn lange beschäftigt hat, irgendwie auch überhaupt wieder in so normales Training zu kommen oder dass der Körper leistungsfähig war. Insofern war für ihn, glaube ich, Berlin so ein richtiger Meilenstein jetzt, wieder zu alter Stärke, sage ich jetzt mal. Und mit dem hatte ich gesprochen, was er in die nächsten Wochen zuvor hat, weil ich dachte, er will auch einen Marathon laufen. Und er hat aber gemeint, er ist eigentlich schon qualifiziert für die Weltmeisterschaften in Eugene und dementsprechend hat er keinen Marathon geplant. Und wie das halt so ist, wir saßen noch beim Essen zusammen nach dem Rennen und habe ich gesagt, ja, hättest du Bock in Hamburg Pace zu machen für unsere Gruppe? Und dann hat er gesagt, ja, weiß nicht, wie lang, 30 ist mir echt zu lange. Ich dachte, hey, David, wenn du nicht bis 30 Pace, dann brauchst du nicht kommen. Also das wäre für mich auch ein guter Longrun. So. Und dann hat er
gesagt, ja, 29,5 würde auch reichen.
Ja, ich habe ihm dann in Kontakt gegeben, beziehungsweise er hat sein Management, glaube ich, beauftragt, die Hamburger anzuschreiben. Und er hat mir vor einer guten Woche auf Instagram geschrieben, dass er gesagt hat, wir sehen uns also in Hamburg. Er hat das klar gemacht. Also der wird mit dabei sein und ich hoffe dann mindestens noch einen Kenianer womöglich.
Ja, aber so, da seht ihr mal, ihr Lieben, so funktioniert das, ja. Das ist schon auch so ein bisschen Eigeninitiative noch, ne? Oder relativ viel, ja, weil man ja auch Leute haben will, die man einschätzen kann. Verlässlichkeit.
Genau, das ist der Punkt.
All diese Geschichten, gleichmäßiges Laufen, ja, egal was die Kilometer an der Seite anzeigen, sondern einfach gleichmäßiges Tempo laufen, ja. Auch ein bisschen natürlich, egal wie es mit dem Wind ist, ne, auch das ist ja ein Faktor, ja, dass du nicht zu viel möglicherweise in Windpassagen verlierst oder nicht verlierst. Dann natürlich auch Rhythmus, ne? Also ne, Schrittrhythmus und solche Geschichten sind enorm wichtig.
Ja. Ja, also ich sag mal, das Problem ist ja, dass man manchmal von außen echt nicht so viel aus den Rennen rauslesen kann, wenn du jetzt nicht wirklich live in dieser Gruppe dabei bist. Weil wenn du jetzt nur die 5-Kilometer-Splits siehst, die dann irgendwo im Tracking angezeigt werden und da steht dann am Ende des Tages vielleicht ein Schnitt von 306, der ja dieses Tempo, also der das Tempo ist, also sagen wir mal 15:30 Durchgang, das kann ja dann trotzdem auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zustande kommen. Ne? Also wenn halt irgendwie einer ständig, keine Ahnung, 2:58 oder sagen wir mal 3:0 und 3:12 rennt, dann hast du ja auch einen Schnitt von 3:06 am Ende. Aber das ist natürlich genau so, wie du es ja nicht laufen willst. Du hast schon gesagt, es ist natürlich wichtig, so früh wie möglich, so gleichmäßig wie möglich zu laufen, um halt einfach so viel Energie zu sparen, was halt gerade beim Marathon entscheidend ist. Je mehr Körner du sparen kannst zu Beginn, desto mehr hilft dir das natürlich vor allem in den harten Phasen und zum Ende des Rennens natürlich, jenseits von 30, vielleicht sogar jenseits von 35. Und alles, was du vorne weg irgendwie unnötig verpulverst, das wird halt irgendwo dann energetisch auch fehlen. Insofern ist das ja auch das Problem, dass die kenianischen Tempomacher, da gibt's auch gute, will nicht sagen, dass die alle schlecht sind, um Gottes Willen, habe auch schon sehr, sehr gute kenianische Tempomacher gehabt, aber es gibt hin und wieder auch Leute, die natürlich in guter Form sind und die natürlich auch wahrscheinlich schneller einen Marathon laufen können als du an dem Tag. Deswegen sind sie auch da und sollen sich in den Wind stellen und das Tempo laufen, aber das halt sehr ungleichmäßig machen und das hilft dann eher weniger als, ja, als dass es sogar schadet. Und deswegen ist oft gut, dass du einen Europäer hast, die oftmals ein wirklich besseres Feeling für Geschwindigkeit haben. Vielleicht, weil es für sie auch härter ist. Kann ja auch sein. Vielleicht, weil es für sie anstrengender ist, als jemand, der jetzt einen 206er Marathon rennen kann oder 28er Marathon als vielleicht als Kenianer. Und dadurch ist er vielleicht sogar ein bisschen limitierter im Tempo, aber hat die Jungs dann am Anfang so ein bisschen als Captain der Pace-Gruppe so ein bisschen im Griff. Und wenn die dann mal so 5 bis 10 Kilometer in diesem Tempo gelaufen sind, dann passt es ja meistens auch, ne? Aber dieses Reinfühlen und dieses nicht zu schnell am Anfang und nicht zu abrupte Wechsel, das ist eigentlich das Entscheidende. Zum Beispiel auch bei Getränkestationen, ne? Der Pacer könnte theoretisch natürlich auch Flaschen abgeben. In der Realität habe ich oft gesehen, dass die keine Flaschen abgeben, warum auch immer, weil die sagen, ich brauche bis 30 keine Flaschen oder keine Ahnung. Nur dann ist es ja auch immer so ein neuralgischer Punkt, jede 5 Kilometer, dass wir an den Tisch laufen müssen, um unsere Flasche zu bekommen. Dadurch ist immer ein bisschen Tohuwabohu, Wechsel, vielleicht auch der Kilometer 2-3 Sekunden langsamer, bis man sich wieder einsortiert hat. Und da ist es dann halt wichtig, dass du nicht stumpf auf deine Uhr guckst und einfach durchballerst, sage ich mal, sondern guckst, dass die Gruppe idealerweise danach wieder zusammenfindet und sich so in ihrer Formation wieder sortiert, um dann weiterzulaufen und nicht einfach dann voll weiterholzen und dann sind alle am Struggeln und am Hinterherrennen und deswegen, ja. Ich sag mal, gute Pacemaker, die brauchen Erfahrung, glaube ich.
Das ist ja auch für jeden, der in seinem eigenen Leistungsbereich läuft, ja, sind das ja auch genau solche wichtigen, sehr, sehr wichtigen Überlegungen, ja, weil es ja wurscht, ob du jetzt 2:10 läufst oder 3 Stunden oder 4 Stunden, möglichst gleichmäßig die angestrebte Pace laufen, ja. Am Anfang höre ich dann immer so Überlegungen, ja, aber soll ich nicht ein bisschen schneller anfangen, dann habe ich einen Puffer.
Ja? Würde bei uns meist, nicht funktionieren.
Nee, das geht auch sonst meist nach hinten los, ja, weil das dann ja einfach zu schnell ist am Anfang. Ja, und das kriegt man dann bezahlt auf so eine lange Distanz und zwar negativ bezahlt. Ja. Und dann hast du natürlich auch diese Brechungen durch die Verpflegungsstation. Ja, auch das musst du ja mit einkalkulieren und dir im Kopf klar machen, okay, bin ich in der Lage, vernünftig mich zu verpflegen, wenn ich mein angestrebtes Pace laufe?
Genau.
Wenn ich das nicht bin, dann muss ich mir einen kleinen Puffer in meine Zeitplanung eindenken, die ich brauche, um mich vernünftig zu verpflegen an einem Tisch. Ja, genau, das sind ja so Punkte. Also es gibt viele nicht so, also nach außen lustig aussehende Episoden und Anekdoten von Verpflegungstischen, ja, um Leute rumlaufen, zurücklaufen und so weiter und so weiter. Da ist ja alles dabei. Sachen runterschmeißen, ja, selber die Sachen nicht greifen können. Mit so einem Becher Wasser im Schuh ist auch nicht so toll, ja,
wenn es
da in Ordnung ist, hilft alles nicht, ja. Also wie soll denn das Wetter überhaupt werden? Das ist mal eine ganz andere Frage.
Hast du schon geguckt? Ich habe noch nicht viel reingeschaut. Ich habe noch nicht viel reingeschaut. Also das Letzte, was ich mal am Freitag oder Samstag geguckt habe, das ist natürlich noch sehr weit voraus. Das sah noch ganz
genau auch, ja.
Ja, genau, das ist noch nicht so verlässlich. Sah ganz okay aus. Ich wollte mich aber noch nicht zu früh freuen und deswegen habe ich gesagt, ich warte mal noch ab, wenn ich am Donnerstag anreise, dann schaue ich mal und dann ist das ja schon ein bisschen verlässlich, hoffe ich mal, was den Sonntag anbelangt. Aber ja, ich glaube, ganz mit so kalten Temperaturen wie in Berlin müssen wir nicht rechnen. Und ja, Berlin war jetzt der Tag des Wettkampfs, also der Sonntag war ja wirklich noch okay, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den Tagen vorher, nachher. Aber wegen mir dürfte es ruhig 5 Grad wärmer sein. Also ich habe da jetzt kein Problem damit, wenn wir am Start vielleicht so 8, 9 Grad hätten. Das wäre natürlich traumhaft. Und ja, ich sehe hier gerade... ich habe mal kurz parallel hier das Wetter aufgemacht. Wetter.com sagt Sonntag, 24.04. Höchsttemperaturen 12 Grad, wäre noch okay. Start ist dann wahrscheinlich relativ frisch. Allerdings sagt es auch 90% Regenrisiko. Das fände ich jetzt eher so semi-geil. Ja, bis Sonntag ist ja noch ein bisschen Zeit. Da passiert bestimmt
ja, viel. Weißt du was? Wir haben natürlich hier sämtliche Wetter-Apps in den letzten Tagen hypnotisiert. Ja, vollkommen hypnotisiert.
Also ihr habt es beeinflusst. Ja?
Nee, wir wollten es gerne beeinflussen, aber du bist natürlich jetzt hier auch noch auf einer Insel. Wir gelten auch noch ein paar andere Geschichten, weil es halt Inselwinde gibt, ne? Die also durch die Erhitzung oder das Erkalten der unterschiedlichen Gesteinsformationen auf der Insel entstehen.
Okay, ja? Okay.
Das also so Mikrogeschichten, die dann entstehen, unabhängig jetzt von den großen Windrichtungen. Und dann hast du natürlich größere Wetterlagen. Und es ist ja schon erstaunlich, wenn du 5 Wetter-Apps anschaust, dann sind die Vorhersagen schon extrem unterschiedlich. Dann gibt es natürlich eine regionale Wetter-App und so weiter und so weiter. Ja, und dann ist es doch anders. Ne? Also wir sind heute Morgen angekommen beim Aufbauen der Räder. Ja, leichter Nieselregen. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheibe. Ja, weil wenn du, das ist ja beim Laufen genauso, ja, nass loslaufen ist richtig doof. Ja, ja, nass loslaufen am Fahrrad auch doof. Alles doof. Ne? Wenn es dann unterwegs anfängt, dann ist auch egal, ne? Weil dann bist du ja einmal da und drin und dann ist es so. Ich sitze weder für Radfahren noch für Laufen noch für das meiste andere, was man draußen macht, ideal. Aber du kannst es ja eh nicht ändern. Ne? Also du musst es ja sowieso so nehmen, wie es dir da geboten wird an dem Tag. Das ist leider nur mal der Punkt bei Außensportveranstaltungen.
Klar, also das ist ja auch beim Marathon einfach so ein bisschen, ich weiß, ja, wir trainieren da alle lange Zeit drauf und man ist dann trotz alledem ja auch von diesem Tag X einfach von den äußeren Bedingungen natürlich ein bisschen abhängig, wie das Wetter auch mitspielt. Ne? Ich bin nach wie vor optimistisch. Letzten Endes ändert es ja auch nichts dran. Wenn das Wetter schlecht ist, dann muss man ja trotzdem versuchen, irgendwie das Beste an dem Tag natürlich draus zu machen. Auch wenn sich das womöglich dann hier und da in der einen oder anderen Sekunde oder auch Minute womöglich. Ne? Wir reden ja jetzt nicht nur immer vom Profibereich. Bei uns ist eine Minute schon viel. Bei manchen anderen geht es dann vielleicht auch um eine Viertelstunde oder sowas, je nachdem, wie sehr das dann auch zusetzt. Aber das wird man dann sehen, glaube ich mal. Also ja, Hamburg ist schon bekannt dafür, dass es gerne mal windig sein kann und auch böig, sage ich mal. Aber ich hoffe mal, dass wir eine Gruppe haben, die außer Johannes noch einige andere, vielleicht auch internationale Athleten umschließt, sodass wir hoffentlich jetzt nicht nur 3, 4 Leute sind, sondern vielleicht sogar 10 oder so. Das fände ich ganz gut. Das war ja auch eine der Überlegungen. Wie konzipiert man diese Gruppe? Und da hatte ich relativ früh mit Frank Thaleiser schon Kontakt. Das war schon zu Beginn des Jahres, glaube ich, dass ich gesagt habe, ich glaube, es wäre gut, wenn wir eine Gruppe definieren, die im Bereich dieser WM-Norm laufen will, weil das für andere Athleten aus anderen Ländern ja auch extrem attraktiv ist. Wenn die sagen, ich muss noch irgendwie eine WM-Quali holen und du hast eine Gruppe, die, sagen wir mal, auf 1:05:30 anläuft und 2:11:30 ist ja die Qualifikationszeit für die Weltmeisterschaften in Eugene, dann zieht das vielleicht noch andere Leute an, die dann sagen, hey, in Hamburg wird ein Rennen gemacht, um diese Zeit zu packen und das wird unterstützt, weil da sind auch ein paar deutsche Athleten mit drin und ein Pacemaker und so, dann ist das ja auch ein Magnet, um andere Athleten dahin zu ziehen und idealerweise dann auch hoffentlich gut zusammenzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Und deswegen bin ich da ganz guter Dinge und hoffe, dass wir eine Gruppe haben, die auch lange noch zusammen bleibt tatsächlich. Weil man weiß nie, wie gesagt, Tempomacher, manchmal sind die auch schon sehr früh weg, hatten wir auch schon. Beispiel Berlin letztes Jahr bei mir. Ja, Wetter war jetzt nicht so leistungsförderlich, aber war jetzt auch nicht leistungsförderlich, dass beide meine Pacemaker, und das soll jetzt kein Diss sein, sind beides gute Sportkollegen und gute Freunde von mir, aber beide Pacemaker waren halt bei Halbmarathon schon raus. Das ist jetzt nicht so hilfreich, sage ich jetzt mal. Insofern hoffe ich, dass das ein bisschen länger in Hamburg noch zusammenbleibt.
Sag mal, und dann hattest du ja schon angesprochen, als du aus Kenia wiederkamst, ja, ne, diese Verletzungsgeschichten und so weiter, die haben sich natürlich schon ein bisschen beschäftigt, ja, womit wir ja bei unserem zweiten Partner von heute sind, ja, weil eigentlich ein sehr cooler Ansatz, den ich bis jetzt so auch nirgendwo anders gesehen habe, ja, sich dieser Gesamtbetrachtung von Prophylaxe, ja, Auftreten von Verletzungen, wie gehe ich damit um, was kann ich am besten machen, ja, und wie stelle ich danach sicher, dass ich wieder in einen normalen Trainingsprozess komme, das über eine App zu lösen. Und das ist ein sehr smarter Ansatz, den unser Partner für heute vertritt und den wir da gerne euch teilen wollen.
Genau, und zwar haben wir als zweiten Werbepartner für heute Exact Health, beziehungsweise die Exact Health App. Wir werden das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Ihr kennt uns. Wir kriegen inzwischen relativ viele Anfragen, was potenzielle Werbepartner anbelangt. Und wir freuen uns natürlich vor allem darüber, wenn das irgendwie Partner sind, die für euch auch einen coolen Mehrwert bieten können. Und zwar ist das für mich auch die erste, ich sage jetzt mal, Physio-App, die ich jetzt überhaupt mal bemerkt habe, dass es sowas gibt. Die ganze App erstmal vorweg, die ist kostenlos für euch. Ihr könnt euch die App einfach so runterladen und aktuell, ich glaube, das wird auch alles noch weiterentwickelt, gibt es da quasi für die gängigen, häufigsten Laufsportverletzungen eben gewisse Anleitungen, wie ihr damit umgehen könnt, vor allem was ihr machen könnt an Übungen oder auch Selbstbehandlung, also erzähle ich jetzt mal sowas wie Rollen und solche Sachen dazu, um das Ganze besser zu machen. Das können wir euch mal ein Beispiel geben. Also aktuell ist zum Beispiel Beispiel in dieser App enthalten, sind da Therapiepläne enthalten, die von renommierten Physiotherapeuten auch erstellt werden. Und da gibt es zum Beispiel die Plantarfasziitis, also auch das, was wir mit Serge Popovic und mit Björn Gustafsson schon besprochen haben, dass wir da knüpft das eigentlich ganz gut an, dass ihr da Anleitung bekommt, das anzugehen, Schienbeinkantensyndrom, Achillessehnenentzündung, Wadenzerrung, Meniskusrisse, Läuferknie, Hamstringzerrungen. Dazu gibt es in der App schon Pläne. Die findet ihr sowohl für Android-Geräte als auch für natürlich Apple-Geräte im jeweiligen App Store und könnt ihr dort kostenlos runterladen.
Ja, tatsächlich bin ich auf diverse Verletzungen schon angesprochen worden, ja, und konnte dann schon immer auf unsere Folge mit den beiden verweisen, die du schon genannt hast. Aber jetzt kann ich doch immer auf die App verweisen, weil natürlich auch bei den Triathleten viele Geschundene sind, die dann nicht laufen können. Ja, gar nicht so wenige. Und die kamen mit den klassischen Sachen, ne? Also genau das, was wir gerade hatten, ja, Plantarfaszie, Achillessehne immer ein großes Thema, ne? Kniesachen sind immer ein Thema. Ja, und dann bleibt halt Schwimmen und Radfahren. Kann man auch eine Menge machen.
Ne? Kann man auch eine Menge machen. Vielleicht für die Leute, das werden wir separat auch nochmal verlinken. Ihr könnt auch einfach mal auf exacthealth.com gehen, deren Website. Da müsst ihr noch nicht die App direkt runterladen. Ihr findet dort aber auch einen Link, wo ihr die App runterladen könnt. Und da ist eben auch nochmal aufgeführt, dass die App nichts kostet. Die arbeiten mit Krankenkassen und anderen Gesundheitsdiensten zusammen, die die Kosten dafür übernehmen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass ihr, sage ich mal, eine akute Verletzung behandeln könnt, sondern die Idee dahinter, auch durch die Anleitungen für Kräftigungsübungen etc., da nimmt euch die App mit. Ihr füttert dann die App mit dem, was ihr gemacht habt, sodass die Trainingspläne auch dementsprechend sich weiterentwickeln. Geht es eben auch darum, Verletzungen vorzubeugen. Und das fand ich auch ganz interessant, weil da kannte ich mich noch gar nicht mit aus, weil das ist für mich auch Neuland, diese App. Es ist ein Medizinprodukt. Also die App ist ein zertifiziertes Medizinprodukt mit einer EU-Zulassung. Also das ist alles mit Hand und Fuß. Und ja, geprüft durch staatlich anerkannte Sportphysiotherapeuten. Schaut euch das gerne an. Und idealerweise hoffen wir, dass wir euch damit auch zukünftig Verletzungen ersparen können oder euch, falls ihr gerade geplagt seid, damit weiterhelfen können.
So, ihr Lieben, und wisst ihr, was gerade passiert ist? Ja, weil meine Mitguides ja nicht nur schon ein bisschen zu viel Feuerwasser getrunken haben, ja, sondern auch im Prinzip freundliche, sehr freundliche, hilfsbereite Menschen sind. Jetzt kam der liebe Volki, ja, der heute auch sehr lange im Sattel war und hat mir das zweite Dessert gebracht, ja, Schokopudding, ja.
Wow, du bist richtig verwöhnt,
Ralf. So werde ich hier verwöhnt, das ist einfach fantastisch, ja. Also sagen wir mal so, die Nachsorge mit Industriezucker ist gesichert. Aber es sieht saulecker aus, ich kann das sagen, sieht fantastisch aus.
Wie lange seid ihr denn noch auf Malle, Ralf?
Noch 18 Stück Kuchen.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn heute die Königsetappe war, was kommt danach noch? Ne?
Also das ist ja tatsächlich mussten wir das ja vorziehen. Normalerweise machen wir das am Donnerstag, die Königsetappe. Da soll es aber wirklich schlecht sein.
Okay.
Und das ist halt eben überhaupt kein Spaß, wenn man da im Regen umquillt, schon gar nicht oben auf dem höchsten Berg Mallorcas, weil da ist es dann vielleicht knapp über 0, 3, 4 Grad oder sowas. Not funny, ne? Don't do this at home, don't do this at camps and don't do this in holidays.
Ja.
Da haben wir das heute gemacht. Morgen ist Ruhetag. Ich bin ganz sicher, dass morgen schon am frühen Morgen die erst wieder laufen gehen, ja, weil ich kenne ja meine Kunden und Kundinnen hier.
Und Ruhetag ist wieder umzusetzen.
Genau, ne, weil vielleicht fühlt sich ja mein Bein gar nicht. Überlegt euch mal, Leute, die sind heute 6, 7, 8 Stunden Rad gefahren. Ja, und morgen treibt es sie schon wieder raus. Ne? Also, ja, gibt es genug. Man kann morgen sicher ein bisschen dehnen, ne? Ja, so wie Klassiker. Man hat halt nicht diesen Impact, wie du gesagt hast. Ja, nach einem Marathon kommen sehr wenige auf die Idee, am nächsten Tag noch wieder laufen zu gehen. Gibt's auch, aber nicht so viel. Aber Triathleten denken sich dann, ach, so ein bisschen joggen geht doch. Ja, und das ist halt leider immer das kleine Rädchen oft zu viel. Ja? Man kann schwimmen gehen. Ja, ein bisschen planschen, alles gut.
Durchbewegen, genau.
Ach, hatte ich schon erzählt, dass ich gestern Morgen Sunset Swimming gemacht habe? Habe ich noch gar nicht erzählt, ne?
Ja, hast du noch nicht erzählt. Ich habe nur auf Strava irgendwas gesehen, dass du auf jeden Fall Open-Water-mäßig unterwegs warst.
Genau, genau. Ne? Also es war relativ schlechtes Wetter die Wochen, bevor wir hier waren. Deshalb hat das Meer lauschige 14 Grad.
Boah, das ist nicht dein Ernst, oder? Ey, das ist, ich weiß, was 14 Grad sind, weil das ist auch immer die Wassertemperatur gewesen, wo wir früher an Ostern immer in Cervia, also bei Ravenna Rimini, früher diese Ostertrainingslager gemacht haben. Und da war man natürlich in jüngeren Jahren auch gerne mal kurz drin. Aber das ist halt wirklich
Nach dem Training kurz rein, ne? Ist eigentlich perfekt. Ne?
Ja.
Aber sowas machen ja Triathleten nicht, wenn rein, dann richtig.
Oh.
Aber ihr müsst euch vorstellen, Leute, es war perfekt. Ja, so ganz kleine Wellen, ja. Die Sonne ging über dem Meer auf, 7:04 ging die Sonne auf. Ja, 04 ist ja sowieso eine tolle Zahlenkombination. Ja, und es war wirklich traumhaft. Ja, ich habe, glaube ich, ein Foto noch. Wenn nicht, stelle ich noch eins rein. Weil es war wirklich traumhaft. Und dann waren so 13, 14 Leute da und dann haben wir da ein bisschen Spaß gemacht, hin und her geschwommen und zwei Paddles, bisschen so spezifische Sachen geübt, wie man startet, wie man sich verhält, wenn andere neben einem schwimmen, bla bla bla. Ne? Also was man so macht da im Wasser. Gut, mein Problem war, die anderen hatten alle Neo, ich nicht.
Oh, ich bin einfach mal davon ausgegangen, das habe ich jetzt nicht extra hier als Frage gestellt, dass du natürlich, wenn du bei 14 Grad im Wasser bist, hoffentlich einen Neoprenanzug anhattest.
Nee, ich hatte keinen dabei, ist aber auch nicht so schlimm. Ist frisch.
Lauschige 14 Grad, muss man schneller schwimmen wahrscheinlich, oder?
Also es hilft auf jeden Fall, dass man, wenn man sich bewegt, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, also man sollte jetzt nicht länger als eine Viertelstunde drin bleiben. Ja, war ich auch nicht. Ja, alles gut. Und das Problem war, dass ich danach dann wieder oberschlau sein wollte. Ja, oberschlau heißt, ich hatte natürlich mir Sachen mitgebracht und hatte mir vorgenommen, ich ziehe mich dann beim Ausstieg direkt um. Ja, also ich hatte einen Schwimmanzug an, ja, den ziehe ich sofort aus und dann ziehe ich mir warme, trockene Klamotten an. Das habe ich aber dann nicht gemacht, ja, sondern bin dann mit den nassen Klamotten, die 250 Meter, 300 Meter über die Straße ins Hotel noch gegangen, besser gesagt zum Pool. Da sind wir dann noch reingesprungen, weil der hat 24 Grad, das ist dann natürlich sehr, sehr warm. Ne? Und da ist mir dann richtig kalt geworden. Danach habe ich
den Stuhl lang quasi. Oder auf dem Weg.
Nee, davor, auf dem Weg.
Okay, ja.
Und danach habe ich dann eine Stunde, bevor es dann endlich Frühstück gab, weil das gibt es erst dann später, habe ich dann im Bett gelegen, mit Jogginghose und Hoodie, weil mir wirklich kalt war. Und ich habe immer noch so leicht gezittert.
Das kriegst du nicht so schnell raus.
Richtig, nee. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich Quatsch gemacht habe. Aber, ne, Holzkopf, ja. Glück gehabt.
Ja, war ein guter.
Manchmal muss man auch ein bisschen Blödsinn machen.
Guter Test fürs Immunsystem auf jeden Fall.
Ja, ne, kannst du noch? Ja. Also dass meine Uhr natürlich hier schon seit Tagen sagt, überfordert, weil die rechnet ja immer die letzten Wochen.
Na klar.
Hoch. Also die, glaube ich, letzten drei Wochen. Polar, ich weiß es nicht genau, ich glaube die letzten drei Wochen.
Könnte sein, ja. Drei oder vier Wochen oder 28 Tage, glaube ich, oder irgendwie sowas, ja, genau. Ja.
Und da steht natürlich schon jetzt überfordernd. Ja. Also man muss schon sehr gut aufpassen. Ja. Ich trinke zum Beispiel jetzt hier ganz, ganz wenig Alkohol, ja, wenn überhaupt. Weil das ist schon mal ein Riesenpunkt. Ja. Regeneration ist extrem verlangsamt. Und ich versuche sehr, sehr gut zu essen und wirklich auch viel zu essen, ja, weil du verballerst natürlich so Energie, gerade auch bei so kalten Geschichten. Ja,
ja, ja. Ja.
Das ist schon krass. Man muss sich vernünftig und viel pennen, aber das kommt wohl alleine.
In den Trainingslagern ja ein Problem mit
Schlafen. Hast du das nicht nach dem Marathon, dass du dann halt so in der Grenzbelastung drin warst, dass du einen hohen Herzschlag hast? Ich fürchte, es könnte heute Nacht so werden. Ja, dass man nicht runterkommt.
Aber nach einem Marathon habe ich einen guten Tipp.
Ja.
Für die Leute nach dem Marathon, also da ist ja noch mal meistens Marathon ja relativ früh, ist ja noch viel Zeit bis abends schlafen. Ja. Einfach da 3, 4, 5 Bier und dann ist das kein Problem, muss ich sagen. Weil nach dem Marathon ist ja egal.
Bier, ihr Lieben, ja, jetzt mal, ja, ist die Regenerationszeit exponentiell verlangsamt.
Ich sag jetzt
lieber
nicht.
Wenn ihr am nächsten Tag wieder laufen, schwimmen, Radfahren, ja, laufen wollt, dann alkoholfreies Bier.
Natürlich.
Also Silvester Sinn.
Nach einem Marathon, steht ja für die meisten Leute in der Regel ja Saisonpause an. Genau. Und für die Profiathleten ist das nicht so anders tatsächlich, weil in der Regel ja noch mal eine Woche oder zwei Wochen ja auch wirklich entspannt angesagt ist, nachdem man sich ja über so viele Monate vorher so gegeißelt hat. Und ich erinnere mich sehr gerne an meinen letzten Start in Hamburg zurück, 2018, der für mich damals relativ erfolgreich gelaufen ist mit der EM-Quali. Und könnte es sein, dass ich mit diversen Zeitgenossen, die da zugegen waren, vielleicht noch ein bisschen länger durchs Schanzenviertel gezogen bin. Das ist wiederum erstaunlich. Man rennt morgens einen Marathon, dann hast du irgendwie doch echt viel so, wenn es natürlich gut läuft, sonst nicht, aber wenn es gut läuft, hast du auch noch viel so PK-Interview-Zeug und bist da echt, wirst da bis Nachmittag durchgepeitscht. Und was waren das damals? Ich glaube, ein Burger und ein Bier dann irgendwann so um 2 oder so im Hotel und dann abends Schanzenviertel. Ich glaube, wir waren im Bett um 4 Uhr. Da haben sie morgens schon im Hotel so frische Croissants gebracht in der Lobby. Ich weiß nicht, wo wir hingingen, aber wir kamen dazu.
Oh, das ist aber auch geil, ja.
Die anderen meinten, ob wir uns da schon eins nehmen dürfen. Da saßen wir in der Lobby, die waren natürlich komplett leer außer uns und haben wir schon ein Croissant gegessen um 4 Uhr in der Früh. Und das war super, ja. War spektakulär,
ja. Ja, also so viel zum 100% Vollasketen Philipp P. aus R.
Das ist aber relativ verbreitet unter den
Profisportlern,
kann ich sagen.
Genau, sag mal jetzt so rückwärts gerechnet. Wie lange kein Alkohol mehr getrunken?
Erst am Wochenende, aber nur in Maßen, ein Glas Wein oder sowas. Jetzt Ostern, Family, mal was gegessen. Also ein Glas Wein oder sowas ist, finde ich, bei mir eigentlich immer drin. Aber klar, macht natürlich die Regelmäßigkeit schon mal was aus, ob man das jetzt wirklich jeden Tag macht oder nicht. Und das ist ja bei uns eher nicht der Fall. Und ansonsten, aber das haben wir im Podcast ja auch schon ab und zu mal besprochen, ich bin kein Asket mehr. War früher auch phasenweise vielleicht anders. Ich erinnere mich auch an Jan Frodeno, der das, glaube ich, früher auch öfters sehr auch, oder beziehungsweise jetzt sehr offen damit umgeht, dass er früher vielleicht auch manchmal too much war, wenn man in allen Belangen versucht, so 100% perfekt zu leben. Also, dass es dann einfach mental irgendwann sehr schwer wird, dass du dich so geißelst im Training, dass du auf alles verzichtest beim Essen und so weiter. Dann gibt's halt schon wenig Freude im Leben, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend bin ich da irgendwann eigentlich schon vor Jahren von abgekommen. Also auch was so Themen wie, klar, Kuchen würden andere Leute auch nicht machen. Ne? Kuchen sagen ja vielleicht auch schon Leute, oh, das sind überflüssige Kalorien oder keine Ahnung, auch die gibt es. Wenn ich Bock auf eine Tafel Schokolade habe, dann gibt es eine Tafel Schokolade. Und wenn ich abends mal beispielsweise, ja, gutes Beispiel, letzten Donnerstag war ich mit Barbara schick essen, weil wir unser sozusagen 10-jähriges Jubiläum hatten und da gab es ein sehr leckeres Rindfleisch für mich und dazu gab es auch ein Glas Rotwein. Also da sehe ich auch überhaupt keinen Stress. Da gibt es keine Flasche Rotwein, ja, das nicht, aber das ist für mich auch vollkommen fein.
Ja, wo du gerade bei Jan Frodeno warst, ich weiß nicht, ob ihr Läuferinnen und Läufer das also mitbekommen habt, der kann im Moment nicht laufen. Der hat nämlich einen Teilruptur, so heißt das ja dann, der Achillessehne gehabt, hat er noch die Nachwirkungen davon. Das kommt mir bekannt vor, das hatte ich nämlich auch mal. Das hat sehr lange gedauert, das war doof. Ja. Und musste deshalb die WM absagen, die jetzt ja Anfang Mai in Utah steht. Nach Patrick Lange, übrigens die Folge, die wir mit Patrick, vielen Dank nochmal, das war wirklich großartig und hat vielen Läufern, die das gehört haben, wirklich nochmal so einen neuen Kick gegeben. Der zweite deutsche Weltmeister, der nicht in Utah startet, ist natürlich jammerschade, ja, aber gut, Besserung an den Jan, so ist das dann. Ne? Da hast du dann halt so eine Nummer, kannst nicht laufen und schon ist das Ding weg, ja, ist ja so ähnlich wie mit euch auch so. Ein Ironman machst du halt nicht jedes Wochenende.
Nein.
Das ist also 2-3 im Jahr max, ja. Und das war's dann, ja, so ist das, ja. Sag mal, wir müssen natürlich noch, weil das ja gestern, wir zeichnen heute an einem Dienstag auf, weil die To-Do-Listen, ihr habt das ne, noch im Kopf, war Boston-Marathon, ja. Also erstmal yes. ist ja Felix da mit Family gelaufen, ja, und das sah schon mal alles sehr, sehr gut aus, was die da gemacht haben, ja. Also ich muss sagen, Chapeau, ja, ihr Lieben, Plinke Family, ja, coole Nummer.
Auf jeden Fall. Also Felix, kennst ja Felix, Ex-Leistungssportler. Felix war natürlich mit seinem Ergebnis nicht zu 100% zufrieden. Man kann jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, dass er extrem unzufrieden war. Er ist 2:33 den Marathon in Boston gelaufen. Das ist, finde ich, wirklich sehr achtbar, zumal ich weiß, wo Felix vor einem, na, sagen wir mal, einem guten halben Jahr stand. Da war er nämlich bei Zero, muss man sagen. Also da war nicht viel Laufen angesagt. Dann die Boston Quali, ihr werdet euch vielleicht grob erinnern, die Leute, die hier regelmäßig zuhören, war ja so eine Last-Minute-Aktion, wo er gemerkt hat, der Quali-Zeitraum für Boston, der ist ja gar nicht so lang. Ich muss eigentlich irgendwie in Linz war es dann am Ende. Es gab eigentlich nur noch 3 Optionen. Eins war, glaube ich, irgendwo in Nordspanien und eins war irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das andere gewesen wäre. Was gerade noch Ende, ich glaube Oktober war, glaube ich, der Zeitpunkt, überhaupt in Frage gekommen wäre, um eine Quali zu laufen. Und dafür hat er ganze starke 5 Wochen überhaupt trainiert, sozusagen. Das war auch so eine Hauruck-Aktion, wie sie auf jeden Fall in keinem Lehrbuch zu finden ist. Und dafür muss man wirklich sagen, finde ich die 2 Stunden 33 in Boston richtig, richtig gut. Und da muss man es auch dazu sagen, ich hatte ja mit ihm direkt nach dem Rennen geschrieben und ich meinte so, weil ich würde auch wahnsinnig gern irgendwann mal noch in Boston laufen. Ich meinte so, ja, Alter, wie war's denn? Boston, Mann, ey, wie war's? Und er hat gesagt, ja, Stimmung geil, Strecke, brutal hart. Er meinte so, er ist ja schon New York gelaufen und er dachte, New York ist eine krasse Strecke, wenn wir jetzt mal mit Frankfurt vergleichen, wenn wir das mit Berlin vergleichen, weil es halt die Brücken gibt und so. Aber er meinte, Lecco mio, ey, Heartbreak Hill ist einfach ein richtiger Fuck gewesen. Du hast gedacht, du kommst nicht mehr hoch. Und auch das Runterlaufen, das hat er auch gesagt, das hört man zwar häufig, aber da hat er auch gesagt, das Runterlaufen ist fast noch schlimmer gewesen, weil es irgendwann deine Oberschenkel-Vorderseiten so zuballert, dass generell normales Laufen einfach schwer wird, weil die Beine so zerschossen sind. Und klar, ansonsten, Boston wird natürlich Marathon zelebriert. Und er hat gesagt, das ist einfach ein Wahnsinn, wie die Amis das abfeiern und dieses Drumherum. Und das ist ja spektakulär. Also wer noch nie in Boston gelaufen ist, ich würde sagen, Felix würde das jetzt, ich deute das mal als eine große Weiterempfehlung.
Ja, also wenn er wieder die Schmerzen los ist, dann. Ja. Aber ich meine, in Relation ja auch zu der Männersiegerzeit, die ja weit entfernt war von den Ultrazeiten, die wir da schon gesehen haben. Ja. Das hat ja auch immer viel mit der Windrichtung zu tun in Boston. Stimmt. War die ja eher im mittleren Bereich, ja. 2,8 irgendwas, ja.
7, glaube ich, war es jetzt dann.
Ja, aber so in dem Bereich, das ist ja jetzt ja nicht im Top-Top-Marathon. Also von daher kann er schon sehr, sehr zufrieden sein. Mhm. Und übrigens bei den Frauen ja eine Spurtentscheidung, ja, bis auf den letzten Meter, die solltet ihr euch nochmal anschauen, sieht man ja wirklich selten, wie die sich da am Ende bekriegt haben. Eine äthiopische Läuferin ohne einen sehr großen Namen gegen die Olympiasiegerin aus Kenia, Chepchirchir. Das war schon Brett, ne?
Auf jeden Fall, vor allem Peres Chepchirchir ist jetzt wohl die nicht nur die erste Frau, sondern ich glaube überhaupt die erste Athletin oder der erste Athlet, die es geschafft haben, Olympische Spiele zu gewinnen, New York zu gewinnen und Boston zu gewinnen. Und da reden wir jetzt eigentlich von überhaupt insgesamt. Die gute Dame hat das jetzt geschafft, innerhalb von einem Dreivierteljahr alle 3 zu gewinnen. Also hat damit, glaube ich, so ihren Legendenstatus jetzt schon mal zementiert, kann man sagen.
Wobei tatsächlich hat sie sich am Ende extrem clever verhalten. Ne? Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich die Stärkere war. Ja, aber die letzten 2, 3 Kurven und dann so hinter ihrer Konkurrenz, aber wirklich piel hinter ihr hergelaufen, dass sie nicht wusste, kommt die jetzt links oder rechts an mir vorbei. Also das war schon, also wenn ihr euch mal so ein Schlussspurt par excellence nochmal anschauen wollt, das war einer, ja, auf jeden Fall.
Absolut. Und dann vielleicht auch noch überraschend, das ist ja in den USA auch immer ganz wichtig, beste amerikanische Athlet, beste amerikanische Athletin. Ich habe natürlich aus Männersicht ein bisschen mehr ein Auge auf die männlichen Athleten gehabt, weil man ja den einen oder anderen davon auch kennt. Und Scott Forbe hat, glaube ich, im Vorfeld auch nicht so viele Leute auf dem Schirm gehabt. Der hat nämlich erst kürzlich sein Profiteam verlassen. Der hatte früher in Flexiv trainiert, in dem Northern Arizona Elite Team, die von Hoka gesponsert werden. Ist momentan unsponsored und ist da jetzt mitgelaufen und hat nicht nur eine persönliche Bestzeit aufgestellt, sondern ist 2:08:52 gelaufen. Das muss man ja auch mal in Relation setzen zur Siegerzeit. Das ist ja schon richtig, richtig stark und müsste, glaube ich, Platz 7 insgesamt gewesen sein. Also ja, das ist schon mal krass. Und bei den Damen war es, glaube ich, Nell Rojas. Wenn mich nicht alles täuscht, die gute Dame hat mir noch nichts gesagt, aber ist auch Bestzeit gelaufen und das, wie gesagt, auf diesem Kurs in 2 Stunden 25 auch unsponsert. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass beide, glaube ich, in absehbarer Zeit einen Sponsoring-Vertrag bekommen werden, gehe ich mal davon aus.
Ja, so, und jetzt nochmal als Relation, ne? Und Felix war ja nur 8 Minuten langsamer, ja? Also, do me a favor, ja? Chapeau nochmal.
Ja. Ja.
Sehr, sehr cool. Ja, jetzt haben wir gar keine Zeit mehr zu den ganzen Diskussionen rund um, was ist eigentlich Journalismus oder nicht, oder Hannover ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Ja, wir hatten viel Talk of the Town über Laufsport in den letzten Wochen. Ja, wenn die Schlagzeilen dann mal ein bisschen hochkochen, dann ist das manchmal so. Und dann nicht bitte diejenigen, die ein Thema aufbringen, verantwortlich dafür machen, wie vielleicht die Kollegen von der Bildzeitung damit umgehen oder wie Menschen im Forum sich dazu äußern, weil das ist eine Umkehrung von Verantwortlichkeiten. Ja, verantwortlich dafür sind diese Medien und nicht die Leute, die einen krassen Fehler bei einer deutschen Meisterschaft herausgefunden haben. Und daraufhin hat übrigens erst die Nachmessung stattgefunden. Nochmal, der Veranstalter in Hannover hat sich da aus meiner Sicht super korrekt verhalten, Fehler eingesehen, eingestanden, sofort öffentlich gemacht und die Nachmessung veranlasst. Ja, so geht man aus meiner Sicht mit Fehlern um. Aber das nur so am Rande. Ja, kleine Nachbemerkung muss an dieser Stelle, glaube ich, nochmal sein. Und ich weiß jetzt nicht, was du machst, Philipp, aber ich habe hier noch ein bisschen Dessert zu stehen.
Also ich glaube, bei mir wird es auch noch ein kleines bisschen Schokolade geben, schätze ich mal, während ich dir dann die Audiodatei noch rübersende. Und ansonsten ist es ja noch nicht super spät bei uns. Es ist ja erst kurz nach 9, aber ich versuche zumindest in der Marathonwoche relativ konsequent so Richtung 10 Uhr, Stichwort Biorhythmus, irgendwie im Bett zu liegen, weil ja, wie wir alle wissen, der Marathon morgen relativ früh beginnt. Es ist auch kein Wunder, dass man üblicherweise in der Nacht vor dem Marathon nicht so gut schläft. Deswegen ist ja die zweite Nacht vorher, also die vorletzte Nacht, eigentlich viel entscheidender. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man irgendwie versucht, konsequent so Richtung 10 Uhr irgendwie im Bett zu liegen, dass man da auch dann an den Abenden, den entscheidenderen Abenden vor dem Rennen, keine Probleme hat, einzuschlafen. Von dem her, ja, werde ich mir hier, glaube ich, noch ein kleines Stück Schokolade auf jeden Fall mal gönnen oder vielleicht auch ein größeres Stück, das werden wir gleich sehen. Ich glaube, wir haben noch einige Rittersport auf jeden Fall im Kühlschrank, wie ich gesehen habe. Und werde dir auf jeden Fall noch die Datei rüberschicken, Ralf. Und dann ja, schauen wir mal, dass die Folge hoffentlich noch pünktlich für euch dann am Freitag online geht. Ein bisschen Puffer haben wir ja jetzt. Aber da ich den kompletten Donnerstag eigentlich unterwegs sein werde, werde ich mit meinem Teil versuchen, morgen schon mal vorzubereiten.
So, hier kommt jetzt, glaube ich, auch das Aufräumen-Kommando. Da könnte dann wieder ein bisschen unruhiger werden.
Du wirst nicht aus dem Speisesaal geschmissen.
Und Philipp, wir hören uns ja noch, aber im Namen halt auch unserer Community sage ich natürlich schon mal toi, toi, toi für Sonntag.
Dankeschön.
Es ist ja wahrscheinlich keine Überraschung, dass ich dein Rennen verfolgen werde. Die Kollegen vom NDR, Willi Haag und Tim Tonner haben wir schon angesprochen, übertragen das ja live. Ich werde vermutlich auf unseren Plattformen mal gucken, wie es so steht.
Ne? Vielleicht wird es auch ein Live geben, möglicherweise.
Ja, vielleicht können wir ja auch nicht genau reingucken, ne, was da wirklich passiert bei den Zwischenzeiten, aber wir schauen.
Ne? Das klingt doch gut.
Wir wünschen euch auf jeden Fall auch ein cooles und entspanntes Wochenende. Ja, Malle ist nur einmal im Jahr, deshalb.
Für die Leute, die auch in Hamburg laufen, natürlich auch schon mal stellvertretend hier aus dieser Perspektive viel Erfolg. Aber für die Leute, die das jetzt hören, die werden dann wahrscheinlich das kaum mehr umsetzen können. Die Jungs von den Silence haben mir heute geschrieben, weil mich jetzt schon sehr viele gefragt haben, bin ich auf der Messe? Ja, ich bin kurz auf der Messe, nicht zu lange, weil ich will ja auch nicht zu lange rumstehen, aber ich werde Freitag 15 Uhr auf der Messe sein. Das heißt, wenn ihr zu denen gehört, zu den Ultras gehört, die morgens schon die Folge hören und in Hamburg seid und mich treffen wollt, 15 Uhr auf der Messe am Stand von In Silence. Und ja, ansonsten begegnen wir uns ja vielleicht auch im Start-Ziel-Bereich für die Leute, die da vor Ort sind.
Ansonsten wünschen wir euch ein aufregendes Wochenende, Marathon gucken, Philipp die Daumen drücken. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Das klingt gut. Bis nächste Woche. Macht's gut.